Ein Beispiel ist, ich gehe jeden Montag mit meinen Kumpels Fußball spielen, immer 5 gegen 5 um 20.45 Uhr in einer Halle in Oberkrämer. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, wie ich so spiele, dann denke ich immer so, ja, also im Vergleich mit Joshua Kimmich drängt sich eigentlich auf. Ja, also anders kann man das nicht sagen. Ich bin dynamisch, ja, habe eine gute Übersicht. Nee, Spaß beiseite, ist natürlich nicht ganz so wie Joshua Kimmich. Aber wir vergleichen uns schon irgendwie sehr viel. Es gibt sehr viele Bereiche in meinem Leben, in denen ich mich vergleiche. Da geht es zum Beispiel auch um andere Sachen, die ich so in meiner Freizeit mache. Dann geht es ums Fitnessstudio. Ja, ich gehe so ein, zwei, wenn es gut klappt, dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Und das mache ich immer mit Kumpels von mir. Der eine von meinen Kumpels, der ist ein bisschen kräftiger als ich. Und wenn ich mit dem ins Fitnessstudio gehe, dann fühle ich mich immer schlecht. Ja, dann sehe ich, was der so für Gewichte nimmt, ja. Und daneben stehe ich und denke so, ja, der muss immer Rücksicht auf mich nehmen. Dann ist aber noch ein anderer Kumpel, mit dem ich manchmal gehe, und da fühle ich mich so richtig gut. Ja, wenn ich mit dem gehe, dann denke ich so, super, ey, Lukas, du kannst ja schon was. Du hast ja schon, du kriegst ja schon was hin. Ja, du kannst ein bisschen mehr Gewicht nehmen als er. Aber das ist nicht nur so bei meinen Freizeitaktivitäten, dass dieser Vergleich mal vorkommt, sondern auch bei meiner Arbeit. Mein Vater ist das, was man vielleicht als Workaholic bezeichnen würde. Er geht um 7 Uhr morgens, fährt er los zur Arbeit und kommt dann so gegen 19 Uhr, 20 Uhr wieder nach Hause. Und wenn ich dann so meine Arbeit angucke und so sehe, ja, Lukas, du fängst um 8 Uhr an, machst du bis 17, 18 Uhr, ja, wäre dein Vater damit zufrieden? Würde dein Vater sagen, ja, Lukas, du hast gut gearbeitet heute, oder würde er eigentlich sagen, ja, ein, zwei Stunden, Lukas, das wäre doch eigentlich noch drin. Man vergleicht sich. Man vergleicht sich auch, wenn ich auf jetzt meine Gemeindesituation gucke, die Gemeindegründung, wo ich Pastor bin, dann sehe ich da 40 bis 50 Leute nach 2 Jahren, was eigentlich richtig gut ist. Aber ich sehe dann andere Gemeindegründungen in anderen Teilen von Deutschland und da sind dann 400, 500 Leute nach 1, 2 Jahren in der Gemeinde. Man vergleicht sich. Man guckt, ja, wie sieht es denn beim anderen aus, wie sieht es bei mir aus? Man sieht jemanden, vergleicht und denkt, ja, vielleicht hat der Sachen an sich, die erstrebenswert sind. Der hat vielleicht Charakterzüge, der hat vielleicht Eigenschaften, vielleicht sogar eine ganze Persönlichkeit, wo ich sage, so möchte ich doch eigentlich sein. Das ist es doch, wie ich sein sollte, wie ich sein müsste. Aber das ist nicht nur so, dass wir uns vergleichen, sondern es werden auch öfter Vergleiche an uns herangetragen. Ich kenne das ganz doll. Ja, bei mir, uns ist es immer so, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin oder mit meiner Mutter, wenn ich bestimmte Sachen mache, dann kommt immer, oh, Lukas, du bist wie dein Vater. Ich weiß nicht, ob das einige von euch auch kennen, aber ganz oft ist es so, Lukas, du bist wie dein Vater. Das sind meistens nicht die schönen Momente, ja, wo ich irgendwas Gutes mache, sondern meistens ist es dann so, dass dieser Vergleich in Momenten kommt, wo ich denke, wieso? Mein Vater ist für mich ein großes Vorbild. Eine Person, wo ich sage, ey, der macht viel richtig. Aber oft kommt dieser Vergleich dann doch nur in den Momenten, wo es halt nicht so gut war, was ich gerade so gemacht habe, wo ich ungeduldig war, wo ich vielleicht auch wieder ein bisschen Besserwisser war, was ich manchmal bin. Wir vergleichen uns. Vergleiche helfen uns auch. Vergleiche helfen uns, über uns selbst nachzudenken, über uns zu reflektieren, zu erkennen, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie möchte ich eigentlich sein? Wo will ich hin? Wir können unseren Ist- und Soll-Zustand, den wir irgendwie erstreben, vergleichen. Das Problem bei Vergleichen ist nur, dass der Vergleich oft etwas vergisst. Der Vergleich vergisst oft, dass wir einzigartig sind. Der Vergleich sieht nicht, dass wir von einem ganz anderen Punkt vielleicht starten, dass wir ganz andere Voraussetzungen als unser Gegenüber haben, was an einem Punkt ist, wo wir hinwollen. Der Vergleich vergisst oft unsere Einzigartigkeit. Ich habe neulich ein interessantes Zitat darüber gelesen. Und zwar hat jemand gesagt, Persönlichkeit fängt da an, wo der Vergleich aufhört. Persönlichkeit fängt da an, wo der Vergleich aufhört. Man mag es nicht glauben, aber das hat Karl Lagerfeld gesagt. Karl Lagerfeld, ein Mann, ein Modedesigner, wo man eigentlich denken würde, ja, bei denen geht es doch nur um Vergleiche. Ja, da geht es doch nur darum, ey, ich habe jetzt das hier entworfen und ich werde verglichen. Meine Kreation, die ich geschaffen habe, die wird verglichen mit den anderen. Und irgendwie muss sie diesen Vergleich standhalten. Sie muss in diesem Vergleich auf eine besondere Art und Weise herausstechen. Und dieser Mann, der auch gesagt hat, wer Trainingshosen trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren zum Beispiel. Wer Jogginghosen trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Danke für die Korrektur. Ja, dieser Mann, ein ganz besonderer Mann, ein Mann, über den man denken mag, was man möchte, aber der hat in diesem Satz eine große Wahrheit, glaube ich, gesagt. Unsere Persönlichkeit ist unvergleichlich. Da, wo der Vergleich aufhört, fängt unsere Persönlichkeit an. Unsere Persönlichkeit ist der Punkt, an dem man nicht vergleichen kann. Wir sind alle einzigartig. Wir sind einzigartig in unserem Sein. Und das drückt dieser Satz von uns aus, über uns aus. Jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns hat seinen eigenen Charakter. Jeder von uns hat seinen eigenen Lebensweg, seine eigenen Potenziale, seine eigenen Gaben, sein eigenes Aussehen. Unsere Persönlichkeit fängt da an, wo der Vergleich aufhört. Denn da, wo wir unvergleichlich sind, da ist der Kern unseres Seins. Jeder von uns ist einzigartig. Es gibt auch Bibelverse, die das sehr gut ausdrücken. In Epheser 2, Vers 10 steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Oder auch im Psalm 139, gewiss, du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Als ich im verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt, in den Tiefen der Erde war ich nicht unsichtbar für dich. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war. Und in deinem Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der erste begann. Wir sind einzigartig. Wir sind wunderbar. Wir sind unvergleichlich. Es gibt niemanden, der genauso ist wie du. Deshalb braucht es eigentlich keine Vergleiche. Du musst nicht denken, wäre ich doch nur ein bisschen anders, wäre ich doch nur ein bisschen größer. Ja, würden mir doch die Dinge irgendwie leichter fallen, wie sie ihm fallen. Für mich ist immer alles so schwer und für ihn ist alles so leicht. Wir müssen uns nicht vergleichen. Wir sind einzigartig von Gott geschaffen. Du bist nicht wie, sondern du bist du. Jeder von uns ist einzigartig in der Zusammensetzung seines Charakters, seiner Lebensgeschichte, seiner Potenziale, seinem Aussehen. Du bist eine einzigartige Persönlichkeit. Das Problem ist, oft verstehen wir das nicht. Oft verstehen wir nicht, dass wir einzigartige Persönlichkeiten sind. Denn irgendwie fehlt uns etwas, um das zu begreifen. Irgendwie fehlt mir das oft, um zu begreifen, Lukas, du bist einzigartig. Die Texte, die wir gerade gelesen haben, die reden nicht nur davon, dass wir einzigartig sind, sondern diese Texte reden davon, dass wir einzigartig gemacht, dass wir einzigartig geschaffen wurden von einem Gott, der uns liebt. Sie reden davon, dass du eine einzigartige Schöpfung bist. Geschaffen von einem Gott, der eine einzigartige Beziehung zu dir möchte. Ein Gott, der einen Weg sucht, zu dir zu kommen, so wie du es in diesem Moment brauchst. Und in diesem Moment, in dem Moment, in dem Gott uns begegnet, in diesem Moment erkennen wir, wie einzigartig wir für Gott sind, wie einzigartig wir als Persönlichkeiten sind, wie geliebt wir als Menschen sind. Ich möchte heute von einem Mann erzählen, von einem Mann, der in der Begegnung mit Jesus das erkannt hat, der in dieser Begegnung mit Jesus erkannt hat, wie einzigartig er als Persönlichkeit geschaffen wurde. Ich möchte von einem Mann erzählen, der von seinem Volk verstoßen war. Der von seinem Volk verstoßen war, weil er im Vergleich zu den anderen Dinge tat, die aus ihrer Sicht nicht gut waren. Ein Mann, wo gesagt wurde, ja, der arbeitet mit der Besatzungsmacht zusammen. Der arbeitet mit den Leuten zusammen, von denen wir uns eigentlich abgrenzen müssen, weil sie nichts Gutes von uns wollen, für uns wollen, die uns besetzt haben. Es geht um einen Mann, der an den Stadttoren saß. Ja, ihr könnt euch vielleicht schon denken, um wen es geht. Und Geld einnehmen musste. Von den Menschen, die in die Stadt gehen wollten, auf dem Markt, um ihre Sachen zu verkaufen. Er hat den Zoll eingenommen. Und er hat nicht immer nur den Zoll eingenommen, sondern er hat auch ab und zu, oder immer öfter, ich weiß es nicht genau, etwas mehr Geld genommen. Er hat mehr Geld genommen, weil er in einer Position der Macht war. Zachäus. Er war ein Reicher, ja, aber auch ein einsamer Mann, denn indem er sein Volk verriet, wurde er reich. Er wollte mehr, denn im Vergleich zu den anderen hatte er noch nicht genug. Zachäus musste nämlich etwas kompensieren. Zachäus war nämlich ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Vielleicht kennt ihr dieses Lied. Zachäus war ein kleiner Mann. Und das musste er irgendwie kompensieren. Er war im Vergleich zu den anderen klein, also brauchte er irgendwas, durch das er heraussticht, durch das er irgendwie die Balance wiederherstellen kann, durch was er im Vergleich zu ihnen nicht abfällt. Und er kompensierte das durch Geld, durch Macht. Ich weiß nicht, ob ihr euch in Zachäus hineinversetzen könnt mit dem Thema "Ich bin klein", aber ich kann es sehr gut. Ja, ja, wenn ihr mich jetzt seht, würdet ihr nicht sagen, dass ich klein bin, aber ich habe zwei Brüder und die sind beide etwas größer als ich. Der eine ist, glaube ich, so 4-5 Zentimeter größer, der andere 6. Aber ich muss es andauernd hören. Ja, ich bin 1,79. Damit bin ich 1 Zentimeter unterm durchschnittsdeutschen Mann. Ja, und das wird mir auch öfter mal zu Hause von meinen längeren, vielleicht nicht größeren, aber längeren Brüdern gesagt. Herr Lukas, du Kleiner, unser Kleiner. Ich finde mich gar nicht so klein. Ja, ich glaube sogar, oder ich weiß sogar, dass ich innerhalb des Gesamtdurchschnitts der Welt zu den größeren Männern zähle. Aber zu Hause eben nicht. Im Vergleich zu meinen Brüdern bin ich ein kleiner Mann. Vielleicht kein sehr kleiner Mann, aber ein kleiner Mann. Ich kann Zachäus verstehen. Das Problem ist nur, dass er in diesem Kompensieren aus dem Blick verloren hat, worum es eigentlich geht. Weil ihm ging es am Ende nur noch um sich selbst, um seine Gier. Aber er hat den Sinn des Lebens verloren. So kam es zu einem Treffen. Es kam zu einem Treffen, das sein Leben verändern sollte. Er traf Jesus. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und er wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es ging lang ihm nicht, weil er klein war. Und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute noch zu dir kommen. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Herr, Die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus trifft auf Jesus. Die Begegnung mit Jesus verändert etwas in ihm. Es wird etwas in ihm bewirkt, dass eine neue Seite in ihm freisetzt oder vielleicht auch einfach nur eine alte Seite von ihm wiederbelebt. Er ist genau wie ich ein kleiner Mann. Also muss er einen Platz finden, ja, auf den er rauf kann, um zu sehen. Und er läuft voraus, steht da im Text, er läuft voraus und dann sieht er vielleicht den Baum und denkt, ey, super. Ja, ich kletter jetzt auf den Baum darauf und dann kann ich alles von oben sehen. Und dann sieht er, dass Jesus auf ihn zukommt. Und er kommt immer näher. Und dann denke ich so, ey, total genial. Ja, ich kann immer besser sehen. Irgendwann jetzt vielleicht im Schatten vom Baum wird Jesus stehen bleiben. Und dann kann ich ihn perfekt sehen. Aber Jesus hält nicht an im Schatten. Jesus geht immer weiter und weiter. Und Jesus bleibt dann unter seinem Baum stehen und ruft ihn. Er ruft seinen Namen und lädt sich bei ihm ein. Und Zachäus war bestimmt baff. Ja, nicht aus demselben Grund wie wir, wenn heute jemand zu mir kommen würde und sagen würde, Lukas, ey, jetzt nach dem Gottesdienst, ich komme mit zu dir. Puh, okay, da wäre ich auch baff, weil ich hätte Angst. Ich hätte Angst, dass da vielleicht noch ein Schlüpper im Bad irgendwo liegt, ja, den jemand sehen könnte, dass mein Wohnzimmer nicht aufgeräumt ist, dass da noch die Chipstüte offen rumliegt oder so. Ich glaube, wir wären baff, weil wir Angst hätten, was ist, wenn er jetzt sieht, wie unperfekt es bei mir eigentlich zu Hause aussieht, wenn es unordentlich ist. Ich glaube, es ist auch vielleicht so ein deutsches Ding, so ja, oh, das muss ordentlich sein, wenn jemand kommt. Ich kenne es nur von meiner Mutter, wenn wir mal Kumpels einfach so mitgebracht haben, da war das immer, oh Lukas, hättest du nicht vorher Bescheid sagen können? Guck doch mal, wie das hier aussieht. Wir wären deswegen baff gewesen. Zachäus war aber nicht baff, weil er Angst hatte, dass da noch was rumliegt. In der damaligen Zeit war das gar nicht so was Ungewöhnliches, dass sich so ein Rabbi, so ein Gelehrter, sich bei dir einlädt. Sondern Zachäus war baff, weil dort jemand zu ihm kommen wollte, der bekannt dafür war, ein guter, ein besonderer, ein einzigartiger Mensch zu sein. Ein besonders Heiliger. Und er war dafür bekannt, genau das Gegenteil zu sein. Er war dafür bekannt, nicht so besonders zu sein. Er war dafür bekannt, sein eigenes Volk auszunehmen. Er war dafür bekannt, ein schlechter Mensch zu sein. Und jetzt wollte da jemand zu ihm kommen, der für das Gegenteil bekannt war. Jesus möchte zu dem kommen, der abseits von allem ist. Er möchte zu dem kommen, der kein Ansehen hat und viel falsch gemacht hat. Er möchte zu dem kommen, der sich selbst gar nicht als einzigartig empfindet. Er möchte zu dem kommen, der kein Ansehen hat und der viel falsch gemacht hat. Er möchte zu Zachäus, dem Zöllner, kommen, der sich selbst nicht als einzigartig empfindet, der seine Mitmenschen betrogen hat. Er möchte zu dem kommen, der verloren ist. Zu dem, der aus dem Blick verloren hat, wer er ist. Jesus kommt zu Zachäus. Er kommt zu Zachäus und zeigt Zachäus, dass er viel mehr ist als sein Eigentum oder sein Ansehen. Jesus zeigt ihm, dass er für Gott einzigartig ist. Zachäus ist in seiner Persönlichkeit einzigartig. Und Gott hat etwas mit dieser Einzigartigkeit vor. Gott möchte Zachäus aus seiner Verlorenheit retten. Gott möchte Zachäus zeigen, wie einzigartig er ist, indem er seinen Sohn zu Zachäus schickt. Er schickt Jesus Christus zu Zachäus. Und Jesus tritt in das Haus von Zachäus ein. Er tritt dort ein und sie essen miteinander. Sie reden miteinander. Sie haben miteinander Gemeinschaft. Zachäus erkennt seine Verlorenheit und seinen eigentlichen Sinn. Seine Persönlichkeit soll nicht bestimmt werden von der Gier, davon, dass er Dinge kompensieren muss, von den Vergleichen, in die er sich selber setzt, sondern sein Leben soll bestimmt sein von dem Bewusstsein, dass er einzigartig ist, dass er gewollt ist, dass er ist und dass das gut ist, dass er selbst ist. Er ist gewollt von Gott. Es ist egal, wie viel er besitzt. Es ist egal, wie viel oder wie wenig Ansehen er in den Augen der Menschen hat. Denn Gott hat ihn geschaffen. Gott hat ihn geschaffen mit einem einzigartigen Potenzial, was er in sich trägt. Was jeder von uns in sich trägt. Es ist okay, dass er klein ist. Es ist okay, dass er Fehler gemacht hat. Dass er anders ist, auch als die Menschen um ihn herum. Er ist einzigartig. Er hat eine einzigartige Persönlichkeit. Und er soll ein einzigartiges Leben führen, wie es kein anderer Mensch außer ihm tun könnte. Und auf dieses Leben bereitet ihn die Begegnung mit Jesus vor. Diese Begegnung mit Jesus setzt ihn frei. Und die Freiheit drückt sich dadurch aus, dass er das, was ihn festhält, was ihn einnimmt, dass er das weggibt. Er gibt es ab. Er gibt das Geld, was er hat, ein Teil seines Geldes den Armen. Er zahlt das zurück, was er von den anderen erpresst hat, was er sich geholt hat aus seiner Gier heraus. Er gibt die Dinge ab, die ihn davon abhalten, dieses Leben, für das Gott ihn vorbereitet hat, zu führen. Und so erlebt er Befreiung. So wird Befreiung in seinem Leben erfahrbar. Vielleicht sitzt du auch gerade auf einem Baum. Du sitzt auf einem Baum und beobachtest alles von oben. Du siehst, was vielleicht andere so Großartiges machen. Und fühlst dich klein. Du fühlst dich klein, weil du im Vergleich zu ihnen so wenig geschafft hast. Weil du so wenig gemacht hast. Weil du es nicht so kannst wie sie. Ich fühle mich oft so. Ich habe oft mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht genug mache. Dass ich nicht gut genug bin. Vielleicht geht es dir wie mir. Vielleicht sitzt du aber auch auf einem Baum und denkst dir, ja, ich stehe über allen Dingen. Also im Vergleich zu denen mache ich das schon ganz gut. So, wenn ich das so von oben mal so betrachte. Ich habe es geschafft. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht sitzt du auch auf einem Baum und guckst auf die anderen herab. Ja, ich weiß nicht, auf welchem Baum du sitzt. Ich weiß nicht, wie dein Baum aussieht. Ich kenne deinen Lebensweg nicht so gut, dass ich das sagen könnte. Aber ich weiß, dass jemand unter deinem Baum steht und deinen Namen ruft. Ich weiß, dass dort jemand steht, der deine Stärken und Schwächen kennt. Der weiß, wie du tickst. Der weiß, wo du gerade stehst. Der weiß, was du versuchst zu kompensieren oder überkompensierst. Dass da jemand unter deinem Baum steht, der dein Potenzial sieht und nach dir ruft. Da ist jemand unter deinem Baum, der deine Einzigartigkeit sieht und sie wunderbar findet. Da ist jemand unter dem Baum, der dich ruft, um mit dir nach Hause zu gehen, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um dir ganz persönlich zu begegnen. Da ist jemand, der da unten steht und sich freut darauf, mit dir an einem Tisch zu sitzen. Jesus steht unter deinem Baum und möchte dich wie Zachäus befreien, damit das Potenzial deiner Einzigartigkeit freigesetzt wird, damit du das Potenzial, dieses einzigartige Potenzial, was jeder von uns hier in diesem Raum hat, gelebt wird. Du sollst ein einzigartiges Leben leben, weil du einzigartig bist. Amen.